Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium fortsetzen können und wir haben heute die 13. Betrachtung über die letztendliche Ruhe und damit wollen wir dieses Thema dieses Quartals in Christus ruhen beenden. Wir alle wissen, dass der Tag des Herrn bevorsteht und in Offenbarung 6, 14 bis 17 wird er uns wie folgt beschrieben. Und der Himmel entwich wie ein zusammengerolltes Buch. Und alle Berge und Inseln wurden bewegt aus ihren Örtern. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Reichen und die Hauptleute und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen an den Bergen. Und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verberget uns vor dem Angesicht des, der auf dem Stuhl sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag seines Zorns, und wer kann bestehen? Das ist die Szene, die der Johannes sieht, dass sie stattfinden wird bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ja, der Kampf geht langsam zu Ende. Ich glaube, keiner von uns hat mehr den Zweifel, dass wir in der letzten Krise sind. Und in der letzten Krise wird alles noch einmal abgewogen, was davor schon da war, in der letzten Krise, wird alles nochmal auf den Punkt gebracht. Und in dem großen Kampf zwischen Satan und Gott hat es ein einziges Thema gegeben, nämlich das Gesetz. Das Gesetz, was von Abhängigkeit spricht, kann ein Geschöpf unabhängig sein. Und wir alle wissen, dass das nicht geht. Gibt es eine alternative Lebens- und Liebensquelle außer Gott? Und auch das ist nicht möglich. Deshalb lasst uns das Gesetz noch einmal und hoffentlich für immer verstanden haben. Dieses Universum besteht aus dem Gesetz der Liebe. Gott hat alles so gemacht, dass es einen Dienst verübt, dass es ein Kanal ist. Und der Grundsatz aller Funktionen ist, dass nichts kann von sich selbst existieren und funktionieren. Es muss aufnehmen. Es kann nichts unabhängig sein. Und das wird in der ersten Tafel der 10 Gebote beschrieben. Und nichts kann etwas für sich selbst tun. Es muss also das, was es aufnimmt, weitergeben, weil es ja nicht für sich gemacht wurde, sondern einem Zweck dient. Es gibt zwei Arten von Kanälen, der physischen und den geistigen. Der physische reagiert nur. Der geistige hat die Fähigkeit zum Agieren, Reagieren und Nicht-Reagieren. Das physische wird von außen gesteuert. Es hat keine Fähigkeit, Nein zu sagen. Der Geist wird nur von innen gesteuert, das heißt, er kann sich nur selbst steuern und er hat ein Ja und ein Nein. Und es ist selbstverständlich, dass in einem physischen Element nichts kaputt gehen kann. Das heißt, ein physisches Element kann sich gegen das Gesetz Gottes nicht auflehnen, nur ein Geist kann das. Und um das zu verstehen, wollen wir uns die Grundfunktionen des Geistes anschauen. Er hat eine Identität. Er muss wissen, wer er ist. Wenn es ein Geist eines Geschöpfes mit Moral ist, ist das etwas ganz Entscheidendes zu wissen, wer man selber ist. Der Geist kann sich nur selbst steuern und selbst versorgen und versorgt natürlich auch den Körper, mit dem er verbunden ist. So, der Geist ist ein Kanal, er ist abhängig, um etwas zu tun, zuerst etwas aufzunehmen. Er braucht Liebe. Dafür hat er keine Wahl, woher er diese nehmen soll, nämlich von Gott. Und damit lebt der Geist von der Information, welche er durch den Glauben aufnimmt. Und da keine Information von alleine kommen kann, passiert eine Bindung durch die Aufnahme der Information durch Vertrauen an den Informanten. Und das ist das unveränderbare Gesetz der Abhängigkeit. Dieses Gesetz ist das, was wir verstehen müssen. Von Gott abhängig zu sein, bedeutet, ihn zu lieben. In einer Stelle in der Bibel, an mehreren sogar, steht, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen deinen Kräften. Warum? Weil du ihn brauchst, so wie du Wasser und Nahrung brauchst. Nicht um etwas zu geben, nein, weil du ihn brauchst, weil du abhängig von ihm bist. So wie ein Kind zu seiner Mutter läuft, so ist der Mensch abhängig von Gott. Und so wie ein Kind sich seine Mutter nicht aussuchen kann, so kann auch der Mensch sich nicht aussuchen, dass Gott die einzige Quelle ist, woher er abhängig ist. Gott zu fürchten ist auch wiederum dasselbe, weil es betrachtet die Situation von der negativen Seite, nämlich pass auf, dass du dich nicht von jemand anders ernährst außer Gott. So heißt Gott fürchten genauso viel wie ihn lieben, nämlich von ihm abhängig zu sein, weil es keine Alternative gibt. Deshalb sollte der Mensch Gott fürchten, zu wissen, es gibt keine Alternative zu ihm. Und dann können wir das Wort anbeten nehmen. Es ist genau dasselbe. Es ist die Abhängigkeit von Gott. Und wie wir gesehen haben, wir können auch das Wort Sabbat dafür benutzen, weil das Sabbatgebot enthält das ganze Gesetz. Es sagt, wer Gott ist, wer wir sind, und es beweist unsere Abhängigkeit von ihm. So, all diese Worte sind austauschbar, weil in dem ganzen Kampf geht es nur um dieses eine Gesetz, dass der Geist von Gott abhängig ist. Gott hat nicht so gemacht, dass er sich von dem Geist abhängig macht, sondern hat den Geist so konstruiert, dass der automatisch in dem Moment, wo er ihn geschaffen hat, sich an ihn bindet und aus seinen Worten lebt. Deshalb konnte Jesus sagen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und wenn ich das Wort aufgenommen habe, dann wird mein Wille damit was tun, indem er es weiterverwendet, weil es ist ja nicht für ihn gedacht. Er braucht es nur, um fähig zu sein, das zu tun, wozu er geschaffen worden ist, nämlich den Wesen zu dienen und der Umwelt, in der er gesetzt wurde. So, das sind Grundfunktionen des Geistes, das ist Wissenschaft, das ist Dinge, die keiner verändern kann. Die sind so und sie können nicht verändert werden. Jetzt findet sich der erste Engel, die erste Schöpfung Gottes, dass er mit einer klaren Identität, er wusste, er ist ein Geschöpf Gottes, er wusste, dass er sich selbst zu steuern und zu versorgen hat. Er kannte seine Abhängigkeit von Gott und er wusste und lebte in dieser Abhängigkeit, indem er Gottes Wort glaubte und erfüllte, indem er sich an ihn gebunden hatte. Dieses unveränderbare Gesetz war ihm nicht einmal bewusst und so tat er den Willen Gottes ganz selbstverständlich. Sein Wille war frei, er konnte handeln mit dem, was er von Gott nahm, wie er wollte. Bis eines Tages etwas in ihm sich veränderte. Das heißt, bis er auf die Idee kam, er könnte mehr sein als nur ein Geschöpf. Und erst als er erkannte und wollte mehr sein als nur ein Geschöpf, nämlich ein Gott zu werden, erst dann wurde ihm auch von Gott das unveränderbare Gesetz bewusst gemacht. Weil wenn es ein Gesetz ist der Abhängigkeit, muss Gott seine Geschöpfe ja nicht fragen, willst du von mir abhängig sein? Ein Hersteller eines technischen Instrumentes fragt ja auch nicht das Instrument, willst du von dieser Stromquelle abhängig sein oder von der oder wie viel Strom brauchst du? Das alles setzt der das Ganze zusammenbaut, fest. Und so hat auch Gott festgelegt, dass die Abhängigkeit eines jeglichen Elementes und auch die des Geistes. Und da er sie ja automatisch ausübt, weil er ja keine Wahl hat, woher er es nehmen soll, muss es ihm auch nicht bewusst sein. Bewusst muss ihm nur sein, was er damit tut. Jetzt wird Luzifer bewusst und Gott erklärt ihm das unveränderbare Gesetz. Er versteht, dass ein Geschöpf kein Schöpfer werden kann und ein Schöpfer kein Geschöpf. Er versteht, dass er nie in einen Zustand kommen kann, in dem er von Gott unabhängig sein kann. Das alles bringt ihm Gott mit Geduld bei und lässt ihm, weil er kann ja in seinen Geist nicht hineinkommen, er darf so denken. Und als Gott jetzt zum Endpunkt kommt, das heißt, wenn als Luzifer erkannte, dass Gott recht hat, als Luzifer erkannte, dass er durch die Wand nicht durch kann, dass er nicht zu einem Gott werden kann, dass er nie endgültig, dass er nie unabhängig sein kann, da macht er das, was rational nicht begreifbar ist. Er zerbricht seinen Verstand und sagt, nein, es geht doch. Das ist nicht erklärbar. Das ist nicht mit irgendwelchen Mechanismen erklärbar. weil Gott hat ihm ja deshalb den Verstand gegeben, der ihn schützen sollte, sich selbst zu betrügen. Aber Luzifer geht und bricht seinen Verstand und betrügt sich selbst. Er sagt, nein, ich kann unabhängig werden, obwohl er weiß, dass er nicht unabhängig werden kann. Dadurch wird er automatisch zum Feind Gottes und bindet sich dann an die anderen Engel und verführt natürlich auch die, weil er braucht ja jemanden, woran er sich hängen soll. Und da er in einem Prozess in diese Situation hineingekommen ist, als er trotz besseres Wissens sagt hat, und ich kann doch ein Gott werden, war sein Geist völlig finster geworden. Das heißt, er hat sich völlig in die Selbsttäuschung begeben, aus der er jetzt nicht mehr raus konnte. Weil wenn der Verstand, wenn die Ratio kaputt gemacht ist, kann man nichts mehr verändern, kann man nichts mehr helfen. Wir sehen das bei den dementen Menschen, dort, wo der Verstand aussetzt, wo es nicht mehr geht, dort ist keine Hilfe mehr möglich. Und so ist das Geheimnis des Irrtums. Es ist nicht ein Geheimnis, das Satan überhaupt denken wollte, weil Gott hat uns ja freigemacht, dass wir alle Dinge beurteilen und denken. Aber er hat uns den Verstand gegeben, dass dann, wenn wir etwas erkennen, dass es nicht geht, dass wir es auch nicht versuchen, auch wenn wir es noch nie getan haben. Ich probiere es ja immer mal wieder mit Patienten und sage, nehmen Sie Anlauf und rennen Sie durch die Wand. Es hat mir noch keiner das Experiment vorgeführt, weil sein Verstand es ihm nicht zulässt. So, das ist das, was das Irrationale ist. Das, was das Geheimnis der Sünde oder des Irrtums ist, nämlich, dass wenn man weiß, es geht nicht und es dennoch tut, dann kann Gott einem nicht mehr helfen. Das ist das Geheimnis der Sünde. Gott hat nie, und das ist wichtig zu verstehen, die Voraussetzung geschaffen, dass man sündigen kann. Ich hörte diese Tage einen Vortrag von einem unserer sehr bekannten Lehrer, der viele Vorträge macht im Internet. Und er sagte, Gott hat die Sünde nicht gemacht, aber er hat die Voraussetzung dafür geschaffen, weil er hat ja den Menschen einen freien Willen gegeben. Der Wille, meine Lieben, ist am Ausgang des Geistes. Ja, er ist frei, wenn ich in der richtigen Abhängigkeit bin. Und man ist gefangen, wenn man in der falschen Abhängigkeit ist. Aber es ging nie in diesem großen Konflikt um den Willen. Die Problematik des Menschen und des Geistes liegt nicht in seinem Willen, sondern in seinem Herzen, in seiner Abhängigkeit. Und wie jemand seinen Verstand zerbrechen kann und dennoch durch die Wand will, das ist unerklärlich. Gott hat diese Voraussetzung nie geschaffen. Wenn Gott die Voraussetzung geschaffen hätte durch den freien Willen des Menschen oder des Geistes, dann würde er sich ja selbst widersprechen mit seinem eigenen Gesetz. Dann warum würde er jetzt diesen ganzen Aufwand betreiben, um den Menschen aus dem Irrtum, in der er hineingekommen ist, zu befreien? Weil der Mensch folgte dem Beispiel Satans und er ging auf ihn ein. Und auch das ist nicht erklärlich, wie er jemandem anderen glauben und vertrauen konnte, außer Gott. Er funktionierte richtig. Gott hatte ihm nicht gefragt, als er ihn geschaffen hat, willst du von mir abhängig sein? Adam und Eva glaubten Gott bis zu dem Tag, an dem sie ihn in Frage stellten. Bis dahin waren sie im unveränderbaren Gesetz, aber Gott hatte sie doch nicht gefragt, ob sie das wollen oder nicht. Weil es keine andere Möglichkeit gibt. Wir haben keine Wahl, wir müssen abhängig sein. Unabhängigkeit ist es nur einem Gott gegeben, keinem Geschöpf. So wie der Mensch dahin kommt und sich selbst betrügt, indem er sagt, Gott wird mich doch nicht töten, weil ich ja mich an eine andere Quelle wende. Wie ist es überhaupt möglich, dass man Gott in Frage stellt und ein Geschöpf glaubt? Das ist auch heute das Irrationale, dass die Menschen menschengläubig sind, aber gottgläubig sind sie nicht. Wo doch der Verstand einem sagt, der Schöpfer sollte es doch besser wissen wie das Geschöpf. Deshalb bleibt auch der Fall Adams und Evas in den Selbstbetrug ein Geheimnis. Es ist nicht erklärbar. Gott hat mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht die Möglichkeit geschaffen, dass Adam und Eva sündigt. Ganz im Gegenteil, er hat mit dem Baum bewiesen, dass es keine Alternative zu ihm gibt. Es war ein Zeichen, dass sein Gesetz sich nicht verändern kann, dass sie nie unabhängig sein können. Gott konnte nie die Voraussetzung für die Sünde schaffen, weil sonst würde er sich selbst widersprechen. Dann wäre sein Gesetz veränderbar. Dann wäre es nicht absolut. Dann ist es abwählbar. Aber ein Gesetz ist doch nicht abwählbar. Eine Abhängigkeit ist nicht abwählbar. Deshalb, als Adam und Eva in diesen Irrtum fielen, sich sozusagen von Gott trennten und jetzt Satan und die Menschen anstelle Gottes taten für ihre Abhängigkeit, weil unabhängig können sie nicht sein und können wir nicht sein, da wurde ihr Geist finster. Aber ihr seht, nicht finster, so wie bei Luzifer. Da bleibt noch Raum übrig, dass sie sich selbst erkennen, dass sie in der Finsternis sind. Und solange dieser Raum da ist und es noch eine Möglichkeit der Selbsterkenntnis ist in dem Selbstbetrug, so lange gibt es Gnade für diesen Menschen. Kommt er aber zu dem Punkt, dass er sich selbst nicht mehr in Frage stellen kann, kommt er zu dem Punkt, dass er sich selbst nicht mehr erkennen kann, dann kann Gott für ihn nichts mehr tun. Dann ist es unmöglich. Und deshalb hat der Mensch eine gewisse Zeit, wo er entweder seinen Verstand fördert und sagt, okay, lass mal schauen, kann ich unabhängig sein oder kann ich nicht? Oder er geht blindlings in die Wand und bleibt in dem Irrtum. Deshalb hat Gott die Krankheit und viele Dinge eingebaut, um diesen Irrtum dem Menschen bewusst zu machen. Dafür hat er das Gesetz auf Sinai gegeben. Er hat es selbst gesprochen, hat es selbst mit seinem Finger geschrieben. Nicht, damit er dem Menschen hilft, es zu halten, sondern damit er erkennt, dass er außerhalb des Gesetzes ist. Oder wie im Galaterbrief steht, unterhalb des Gesetzes. Das heißt, er ist verurteilt, weil er kann sich an Gott nicht binden. Und solange der Mensch in seiner Not es nicht erkennt, dass er gefangen geboren ist, dass er nichts dafür kann, dass er geboren ist gefangen, außer dass er davon rauskommt. Wenn er das nicht erkennt, kann ihm niemand helfen. So, wir sind alle in diesem Irrtum geboren. Und es gibt keine Schuld, dass wir diesen Irrtum haben. Wir können nichts dafür. Wir können nur was dafür, ihn zu behalten. Und dann, wenn man uns das Licht gibt, unsere Abhängigkeit, wenn man zeigt, dass alle Probleme des Menschen aus seiner falschen Abhängigkeit kommen, das führt ihn zur Unruhe, das führt ihn zu einer Not. Weil nicht, dass ich unabhängig bin, sondern weil ich nur glaube, ich bin unabhängig, bin aber durch den Irrtum völlig abhängig von anderen Menschen und brauche deren Leben und brauche deren Leistung und brauche deren Rat. Das ist Anbetung. Und das müssen wir uns Rechenschaft geben. Der Selbstbetrug des Menschen haben wir geerbt. Wir haben keine Wahl, dass wir so auf die Welt gekommen sind. Aber Gott hat eine Lösung gefunden. Er kommt und zeugt in der Maria seinen Sohn und gibt ihm die wahre Identität. Und dieser Sohn lebt auf dieser Erde in der völligen Abhängigkeit von seinem Vater. Dieser Sohn beweist, dass er nur vom Vater abhängig ist, dadurch, dass er jedem anderen Menschen die Freiheit gibt, zu tun, was er will. Das heißt, er lässt ihm seinen Irrtum. Jesus lebt mit Judas. Er erlaubt ihm, im Irrtum zu bleiben. Er erlaubt dem Judas, sich das Leben zu nehmen. Jesus beweist, dass er von keinem anderen Menschen geistig abhängig war. Er war immer nur abhängig von seinem Vater. Er respektierte auch den Wunsch der Dämonen. Er war ein Wesen, das beweist, dass er von Gott geboren ist und abhängig allein von seinem Vater ist. Hätte Jesus je jemandem versucht, seine Freiheit einzuschränken und hätte er ihn nicht respektiert, hätte er ja bewiesen, dass er davon abhängig ist. Hätte Jesus dem, der ihm ins Angesicht gespuckt hatte, nicht die Freiheit gegeben, ihm ins Angesicht zu spucken, dann hätte Jesus ihn vernichten müssen, hätte urteilen müssen über ihn. Aber er hat ihm die Freiheit gegeben, weil er war unabhängig, ob der ihn anspuckt oder nicht, weil er lebte vom Vater und hat die Gerechtigkeit gelassen, dass der Vater sich um sie kümmert. Er hatte und bewies ein maximales Interesse, das der Vater an uns hat. Und er war selbstlos. Jesus hat nie etwas für sich selbst getan. Er lebte auf dieser Welt, um uns allen zu zeigen, wie das Leben gedacht war, das Gott einst dem Adam gegeben hat. Und er hat in sich selbst diese Natur, die er aufgenommen hatte von seiner Mutter Maria, zerstört am Kreuz und während seines Lebens. Und am Kreuz zerstört er den ganzen Menschen, weil aus Adams totem Leben kann man nichts mehr machen. Es ist der Verdammnis gewidmet. Deshalb hat er es abgetötet und hat aus dem, was er abgetötet hat, etwas Neues geschaffen. Bei der Auferstehung kommt Jesus als ein neues Leben aus dem Grab. Er ist jetzt geboren zu 100% von seinem Vater. Er ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Das Alte ist abgetötet. Und er bietet jetzt jedem Menschen an, aus dem alten Leben in das Neue zu kommen. Durch den Glauben. Einen anderen Weg gibt es nicht. Aber eine Voraussetzung, damit jemand aus dem Alten in diesem schlimmen Leben geboren herauskommt, ist, dass er es erkennt, dass er im Selbstbetrug lebt. Dass er aus dieser Quelle, wie er geboren ist, nichts Gutes aus sich herausbringen kann. Dass alles, was er tut, falsch ist aus dem alten Leben. Sonst müsste man es ja nicht kreuzigen, sonst könnte man ja daraus noch was machen. Aber das alte Leben ist ein totes Leben. Es ist ein unreines Leben. Es wird beschrieben als unrein in der Heiligen Schrift. Und aus etwas Unreinem kann nichts Reines rauskommen. Ist unmöglich. Deshalb muss der Mensch zuerst erkennen, wie ihn das alte Leben stört. Wie viel Unruhe es ihm macht. Wie viel Ärger es ihm macht. Wie es ihn quält. Nur dann wird man sagen, oh, was für eine wunderbare Sache das Kreuz ist. Es ist ein Befreiungsinstrument von dem Selbstbetrug, mit dem ich geboren wurde. Und ich gehe willig jeden Tag zum Kreuz, weil ich muss diesen Betrug beheben und komme jeden Tag durch den Glauben ein Stück mehr in das neue Leben. So, das ist der einzige Weg, den wir haben, aus dem Irrtum, in dem wir geboren sind, rauszukommen. Deshalb befinden wir uns jetzt im letzten Abschnitt des Kampfes. Und es ist in Satans Absicht, dass er die Menschheit komplett unter seine Herrschaft bringen will. Ja, sie sind schon in seiner Herrschaft geboren. Sie kommen nicht frei auf die Welt. Aber er weiß, sie könnten frei werden. Deshalb muss er sie unter seine Herrschaft alle bringen. Aber er hat es noch nie geschafft. Auch zu Noahs Zeiten haben ihm 8 Seelen widerstanden und sind in die Arche gegangen, die Gott gebaut hatte für ihre Erlösung. Satan kann sich den Menschen nur so unter die Herrschaft bringen, wenn er ihn kauft. Durch Vorteile, durch Ablenkung, durch irgendwelche Dinge muss er sich ihn erkaufen, um ihn in der Finsternis zu halten. Aber wenn er ihn nicht dadurch in der Finsternis halten kann, muss er ihn zwingen unter seine Herrschaft. Aber um ihn zu zwingen, braucht er einen guten Grund. Weil keiner will ja schon gern etwas gezwungenermaßen tun. Deshalb muss er einen Grund finden, einen guten Grund. Und der gute Grund ist das Leben, die Gesundheit. Dafür muss jetzt der Mensch gezwungen werden unter seine Herrschaft. Die Gesundheit und der Erhalt der Natur werden als gemeinsames Gut verkauft. Jeder muss mitmachen. Eine andere Wahl gibt es nicht. Nun, in diesem letzten Abschnitt des Kampfes will Satan die Menschen unter sich bringen. Und wir sehen es ja. Wir sehen, wie subtil er vorgeht und wie er möchte, dass alle ihn anbeten. Weil er weiß, wer ihn anbetet, der betet Gott nicht an, weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten der Anbetung. Und in dem letzten Abschnitt des Kampfes will Gott den Menschen seine Liebe und Wahrheit bekannt machen durch seine Kinder. Es soll das größte Licht sein in dieser Welt, das wir der Welt zeigen. Und im Zentrum dieses steht sein Gesetz und das neue Leben in Christus. Ohne das Gesetz kann keiner sehen, wie schlimm ihn dieses alte Leben betrügt. Und ohne das neue Leben kommt er aus dem alten Leben nicht raus. So im Zentrum der Verkündigung, in diesem letzten Kampf, wird stehen das Gesetz Gottes und das neue Leben in Christus. Noch nie hat sich Gott mit Vorteilen oder Drohungen die Gunst der Menschen erkaufen wollen. Er hat es noch nie getan, weil er braucht das ja nicht. Er braucht den Menschen nicht, er liebt ihn. Der Mensch braucht ihn, nicht er braucht den Menschen. Der Mensch ist abhängig von Gott, nicht Gott vom Menschen. Deshalb will er ihn ja nicht mit irgendwelchen Vorteilen oder Drohungen. Nein, das Einzige, was er tun kann, ist, dass er überzeugt. Wenn er den Verstand nicht überzeugen kann, dann darf der Mensch im Irrtum bleiben und verloren gehen. Zwang ist das Gegenteil seines Wesens. Dort, wo Zwang ist, ist immer der Teufel. Ohne Wenn und Aber, ganz egal, worum es geht. Es zählt nicht, worum es geht. Der Zwang ist das Gegenteil des Wesens Gottes. Der Himmel ist ein Platz der völligen Freiheit und der völligen Abhängigkeit. Weil die Abhängigkeit steht nicht im Konflikt mit der Freiheit. Bin ich in der richtigen Abhängigkeit, bin ich frei. Wie unfrei ist so ein Gerät, wenn es keinen Strom hat? Man kann nichts damit machen. Da kann man nichts tun mit. Und wie froh sind wir, dass wir eine Batterie haben oder dass wir eine Stromquelle haben, dass wir es anmachen können, damit wir damit was tun können. Und so sind alle Dinge, so sind auch wir als Menschen. Wir sind abhängig, wir brauchen eine Quelle. Aber das muss unser Verstand begreifen. Er muss jetzt überzeugt sein, dass es gut ist, von Gott abhängig zu sein. Und dass es gut ist, nicht von Menschen abhängig zu sein. Und der Verstand muss uns lehren, dass eine Unabhängigkeit für ein Geschöpf nicht möglich ist. Es braucht eine Quelle. Es gibt keine Unabhängigkeit bei einem Geschöpf. Deshalb, jetzt in diesen Tagen treffen die Leute ihre endgültige Entscheidung. Und es gibt nur zwei Optionen der Abhängigkeit oder der Anbetung, sind dieselben Worte. Entweder Gott oder Natur, Sonne, Mond, Sterne, Virus und Menschen. Es gibt keinen dritten Weg. Entweder der eine oder der andere. Und bestimmen tut, wer ich bin, meine Identität. Bin ich ein Kind Gottes, dann ist mein Glaube und mein Vertrauen automatisch auf Gott gerichtet. Und meine Taten werden zeigen, was ich tue. Weil erst in den Taten sieht man den Glauben und das Vertrauen. Und dafür steht der Sabbat als Bild, als Zeichen, weil es zeigt, dass man nicht einen Tag der Woche Gott anbetet, sondern jeden Tag, jeden Augenblick. Wer ein Kind Gottes ist, ist in einer ständigen Abhängigkeit von Gott. Und dafür ist der Sabbat ein Bild, ein Zeichen, das Gott den Menschen gegeben hat, eingebaut in die Schöpfung, als etwas nicht Veränderbares. Bin ich aber ein Gott, bleibe ich im Irrtum meines Herzens, dann gibt es keine andere Lösung. Dann glaube und vertraue ich den Menschen und den Gefahren, dann geht es um mich, dann bin ich im Kreislauf meiner selbst. Und dann zeigen die Taten ja ganz klar, wessen Kind ich bin. Und der Sonntag steht für die Menschenanbetung. Dafür steht auch die Spritze. Dafür stehen alle die Dinge, die mich menschenabhängig machen für meine geistige und körperliche Situation. So Glauben und Vertrauen ist unsichtbar. Aber sichtbar ist das, was der Mensch tut. Und in dieser letzten Krise wird und soll es ja sichtbar werden, offensichtlich, wen jemand anbetet. Und Satan wird seine Leute alle mit einem Zeichen markieren. Sie werden alle sichtbar sein und kaufen und verkaufen können. Während die haben kein Zeichen, können, weil sie das Zeichen nicht haben, weder kaufen noch verkaufen. Sie sind ganz auf Gott eingestellt. Sie leben in völliger Abhängigkeit von Gott und brauchen nichts mehr von irgendeinem Menschen, weil sie sind Gottes Kinder und sind völlig Gottes Kinder geworden. Deshalb in dieser letzten Krise sieht man, und diese Krise zeigt, dass die Christenheit, dass die Menschen, egal welche Religion sie sind, nicht verstanden haben, worum es geht. Sie kennen das Gesetz der Abhängigkeit nicht. Und deshalb sehen sie sich als Opfer der Natur, der Katastrophen, des Virus, letztendlich als Opfer Gottes. Und sie verstehen nicht den Irrtum ihres Herzens. Aber Gott hat sich eine Zeit festgelegt. Der Geist des Menschen ist nicht ewig fähig, sich selbst zu erkennen. Es kommt die Zeit, wo er sich nicht mehr selbst erkennen kann. Und dann ist die Entscheidung endgültig. Dann kann man nicht mehr da rauskommen. Und dann wird Gott als Souverän seiner Schöpfung Gericht halten. Wenn alle Menschen eine endgültige Position eingenommen haben, bringt Gott seine gerechten Gerichte. Und wir werden sie sehen und erleben. Und seine Gerichte treffen insbesondere die, welche mit Satan zusammengearbeitet haben, um das Volk im Irrtum zu behalten. In dieser letzten Auseinandersetzung hat Satan viele Helfer, besonders die Leiter der Kirchen, besonders die Prediger, die Hirten, die Gemeindeältesten, die Diakone. Sie sind ganz besonders das Ziel des Bösen, damit sie verführen die Schäflein der Gemeinde. Deshalb, wenn sie sich als Satans Helfer beschreiben, wenn sie auf das eingehen, was Satan will, nämlich zum Zwang. Wenn man in die Gemeinde gehen muss, damit man, oder man kann nur rein, wenn man gewisse Voraussetzungen erfüllt, dann hat man vom Gesetz Gottes nichts verstanden. Wenn mein Nächster eine Gefahr für mich ist, dann hat man vom Gesetz Gottes nichts verstanden. Wenn der Kranke eine Gefahr für den Gesunden ist, dann hat man vom Gesetz Gottes nichts verstanden. Dann zeigt man dadurch, dass man letztendlich durchfällt, weil man das, was wesentlich ist, nicht begriffen hat. Dann kann man, wer weiß, in welche Philosophien gehen und wer weiß, wie viel von der Bibel auswendig kennen. Man weiß dennoch nichts. Deshalb steht in der Bibel ein dreifaches Wehe für diese Menschen, die sich zum Werkzeug Satans gemacht haben, um andere zu verführen, sie dazu zu bringen, sich Gift oder irgendetwas zu spritzen, auch wenn es nicht Gift wäre, auch wenn es nur Wasser wäre, wäre es eine Sünde. Weil es beweist die Abhängigkeit von Menschen. Es beweist, dass man nicht von Gott abhängig ist, dass man denkt, die Krankheit kommt als Zufall in diese Welt und nicht, dass Gott derjenige ist, der das Ganze lenkt und trägt. Gott wird seiner Herrschaft, wie soll ich sagen, entzogen durch die Idee der Ansteckung. Gott ist nicht mehr Gott, das Gesetz ist nicht mehr Gesetz. Abhängigkeit existiert nicht mehr, wenn ich das glaube, was nicht geht. So wehe, wehe denen, die heute so schön tun und über Gottes Liebe sprechen, aber dich nicht reinlassen, weil du nicht getestet oder genesen oder geimpft bist. Du kriegst keinen Gottesdienst mehr, du kriegst kein Abendmahl mehr. Das ist Voraussetzung? Ist das vereinbar mit Gottes Gesetz? Geben sich die Menschen nicht Rechenschaft? Ist es nicht richtig, dass Gott diese Menschen zu Recht in den sieben Plagen leiden tut? Und zwar 10-mal mehr wie die anderen? Jeder trägt die Entscheidung oder Verantwortung für sich selbst. Das Schaf hat dieselbe Verantwortung, ob es sich an Menschen hängt oder an Gott, wie der Hirte. Aber der Hirte, wenn er ein Instrument geworden ist, um zu verführen, trägt dadurch eine enorme Last. Wenn sich das Schäflein verführen lässt, ist es das Schäflein seine Verantwortung. Aber dass der Hirte ein Instrument des Bösen wird, das ist nicht begreifbar. Das ist etwas, was nicht sein kann, weil der Hirte sollte ja Gottes Vertreter sein, er sollte dem helfen, der in Not ist. Deshalb werden die sieben Plagen beweisen, dass sich die Nachfolger Satans nicht mehr selbst erkennen können, um umzukehren. Diese Gerichte werden kommen, wir werden sie erleben. Sie werden kommen, wenn jeder seine endgültige Entscheidung getroffen hat. Wenn es nur noch die Markierten und die Nicht-Markierten gibt und wenn es niemanden mehr gibt zu markieren und keiner mehr aus den 144 da ist, die nicht nachgeben, die sich nie ein Zeichen geben lassen, weil sie Gott anbeten und keinen Menschen, dann kommen die sieben Plagen und sie werden kommen, weil diese Ereignisse werden immer deutlicher und kommen auf diesen Punkt in unseren Tagen, nicht sehr weit. Und sicherlich beweisen die 144.000 Versiegelten Gottes in den Plagen, dass sie so überzeugt sind, dass sie Gottes Kinder sind, dass sie auch dann nicht herausgerissen werden aus dieser Überzeugung, wenn Gott sich von ihnen abwendet. Wenn Gott so tut, als ob er sie alleine lässt, wie bei Hiob oder wie bei Christus am Kreuz. Wenn es so aussieht, wie wenn er sie verlassen hätte, kommen sie aus der Überzeugung nicht heraus, wie Hiob gesagt hat. Und ich werde mein Vertrauen nicht wegwerfen. Und ich werde mit meinen Augen Gott sehen. So, in Christus ruhen ist nichts mehr für sich selbst tun, selbstlos sein wie Gott. Zu erfüllen den Text aus der Bergpredigt aus Matthäus 5, Vers 48. Ihr aber seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Vollkommenheit bedeutet nach dem Gesetz nichts mehr für sich selbst zu tun. Selbstlos sein wie Gott. Das ist die Vollkommenheit. Das ist die endgültige Ruhe. Das ist die Ruhe, aus der dich niemand mehr rausreißen kann. Die 144.000 werden diese Ruhe beweisen inmitten des größten Konfliktes. Und ja, sie werden auch dann, wenn Jesus kommt, in die äußere Ruhe einziehen. Aber die äußere Ruhe wird nur eine Folge sein der inneren Ruhe, wenn man für sich selbst nichts mehr tut. Deshalb in dieser Ruhe werden wir das erhabenste Werk tun, ist das Werk der fünf weisen Jungfrauen. Dieses Werk steht noch vor uns. Es wird ein kurzes Werk sein, aber es wird das größte und erhabenste Werk sein, das es je gegeben hat. Nämlich wir werden die Welt mit der Liebe Gottes, wie Christus sie gelebt hat, erleuchten. Unser Leben wird ein Beweis sein der Abhängigkeit von Gott. Das heißt, aus uns kommt trotz einer Pressung von egal, was man auf uns bringt, nur noch die Liebe Gottes heraus. Es kommt kein argwöhnisches, kein verurteilendes Wort. Es kommt nichts mehr raus, was Böses, weil das Böse ist ausgerottet. Es wurde ersetzt mit dem Leben, mit dem neuen Leben Jesu. Und wir leben in diesem neuen Leben, in der völligen Ruhe und beweisen durch den Zwang, das heißt, wir werden gezwungen, wir werden verfolgt, beweisen wir, dass wir die Freien sind und in der endgültigen Ruhe angekommen sind. Und wenn unser Werk getan, und es wird schnell getan sein, dann kommen die Plagen. Und dann kommen nach den Plagen, in der siebten Plage, unser Heiland und befreit uns und befreit alle die Treuen aus der äußeren Not. Aber er kann nur die befreien, die innerlich schon frei sind. Die innerlich in ihm ruhen. So, wir sind am Ende dieses Themas angekommen. Wir haben aber ein Werk noch vor uns zu tun. Willst du bei den weisen oder bei den klugen Jungfrauen sein? Wie möchtest du denn in diese letzten Tage erleben, dieser Weltgeschichte? Als Anbeter Gottes? Als kompletter Abhängigkeit von Gott? Oder als der, der abhängig ist von Menschen? Der sich nach Menschen orientieren will? Nun, die einen haben die Ruhe, die mit Gott gehen, und die anderen haben sie nicht, weil sie sind ja außerhalb des Gesetzes und können damit nicht zur Ruhe kommen. Ich hoffe, dass wir als treue, weise, kluge Jungfrauen erfunden werden, dass wir heute unser Herz prüfen und all das, was noch da ist, was nach sich selbst strebt, entfernen und das Werk tun können, wozu uns Gott gerufen hat. Und ja, wir werden dieses Werk beenden und wir werden es in der vollen Herrlichkeit des Geistes Gottes und seiner Liebe vollenden. Amen.